Hallo und herzlich willkommen beim Hay House Family World Summit 2014.
Ich bin Michael Görden von Hay House Family und ich freue mich, dass ich heute mit Sabrina Fox sprechen kann. Hallo Sabrina.
Ich freue mich, dass ich mit dir sprechen kann, Michael, und dass uns vielleicht ein paar Leute zuhören.
Das wäre schön. Wir haben ja schon doch eine ganze Menge Freunde bei Hay House Family. Ich wollte dich fragen, weil ich gerade im Allegria-Magazin der neuen Ausgabe ein kleines Interview mit dir gelesen habe, wo du so schön sagst, auf die Frage, was ist denn die größte Herausforderung, immer wach zu sein. Jetzt habe ich neue Bücher von dir seit 2 Jahren keins mehr gelesen. Warst du da so ein bisschen eingeschlafen oder wo bist du da gewesen?
Ich glaube, ich war im Keller.
Im Keller?
Ja, sowas gibt es ja auch. Es gibt ja verschiedene Lebensphasen, wie wir mittlerweile alle wissen. Und es gibt eben auch ab und zu Phasen, wo man tief im Keller sein muss. Wie man bei uns ja auch das Haus aufräumt, gelegentlich mal in den Dachboden geht, geht man eben gelegentlich auch mal in den Keller.
Im Keller ist dunkel. Warst du so in einer düsteren Phase für dich oder war das mehr so ein Stillstand?
Ja, es war eine Mischung. Ich war ja in den Wechseljahren, bin ich immer noch, mit denen ich eigentlich am Anfang ganz gut zurechtkam. Und dann gab es eben so ein Loch, in das ich gefallen bin. Das war ganz spannend. Ich habe aber vorher, bevor ich in dieses Loch gefallen war, beschlossen, eine Pause zu machen. Ich hatte gemerkt, ich hatte zu viele Vorträge gehalten, war zu viel unterwegs und habe gemerkt, dass ich die Lust daran verloren hatte. Und ich habe mir mal als junges Mädchen versprochen, wenn ich merke, ich habe die Lust an etwas verloren, dann bleibe ich stehen und warte und schaue nach. Und das habe ich getan. Und ich habe mir halt so eine Auszeit gegönnt, so nach dem Motto, ich bin einmal weg. Bei mir war es ein bisschen anders, ich bin einmal unten. Damit habe ich natürlich auch nicht gerechnet. Ich dachte, ich habe eine Auszeit und das ist ganz schön. Und dann, ich wollte mal einen Roman schreiben über Tango. Dann habe ich dann angefangen, war viel im Atelier. Und am Anfang war das alles noch sehr nett. Und ich arbeite ja jetzt seit meinem 16. Lebensjahr. Also man ist da auch finanziell ein bisschen versorgter. Also man kann sich das dann auch mal leisten. Ja, und dann habe ich so Stück für Stück gemerkt, dass es mir langweiliger wurde, dass ich unzufriedener wurde, dass ich mich nicht mehr hochgekriegt habe, dass Sachen sich nicht mehr entwickelt haben. Und habe dann festgestellt, dass ich, so wie viele von uns kennen, eben ab und zu die dunkle Nacht der Seele erlebt habe. Die kommt ja gelegentlich. Hast du wahrscheinlich auch schon gehabt.
Da kann ich mich auch so an einige Phasen in meinem Leben erinnern, wo es, sagen wir mal, mir nicht so flott von der Hand lief.
Genau.
Die gibt's, wobei das Verlegerleben ja den Vorteil hat, dass dich Halbjahresprogramme immer dazu zwingen, irgendwie weiterzumachen. Und das, deshalb sagt man ja gerne, dass alte Lektoren nicht sterben, sondern irgendwo hinter dem Schreibtisch sich verflüchtigen.
Das ist auch interessant, was du sagst, weil ich habe ja oftmals geht man nicht so tief runter, weil man zu viele Verpflichtungen hat. Also ich habe ich habe jetzt viel darüber gesprochen, auch mit anderen Leuten. Ich habe mich ja von allen Verpflichtungen befreit, obwohl das Befreien ja auch ein Netz ist. Also wenn du quasi Verpflichtungen hast, bist du ja gezwungen, ein bisschen Kontenance zu bewahren, irgendwo aufzutauchen, irgendwas zu tun. Wenn du dich von diesem Netz trennst, der Aufgaben. Und eine Freundin meinte, das ist ein freier Fall. Und ja, jetzt im Nachhinein, wo ich durch bin, kann ich sagen, ja, das war ein freier Fall. Und ich wollte aber diesen freien Fall, ich wollte ihn mir erlauben, weil ich auch Vertrauen habe in mein Leben und in meine Seele, dass ich irgendwo aufkomme. Und dass selbst wenn ich im Fall bin, ich aus diesem Fall irgendwas lernen werde. Und also der Fall ist so eine Mischung zwischen Vertrauen, dass ich irgendwo aufkomme und ich irgendwie zerschmettert am Boden liege. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, das ist aber jetzt echt schnell. Es geht jetzt wirklich tief runter. Will ich das wirklich? Und dann kann man den freien Fall ja dann nicht mehr richtig aufhalten.
Glaubst du, dass wir das brauchen, dass wir uns mal so von diesen ganzen Netzwerken abschneiden, dass wir uns nur finden können, wenn wir uns ein bisschen rausnehmen und auch mal, sagen wir mal so, um fallen zu können, muss man ja springen. Wenn man sich immer festhält, kann man nicht fallen. Und vielleicht gibt es Erfahrungen, die man nur beim Fallen machen kann.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich weiß, ich glaube ja, jedes Leben hat so eigene Seelenpläne, was wichtig ist, was du erleben willst. Und in meinem, ich möchte verstehen, das ist mir ganz, dazu muss ich verschiedene Erlebnisse haben. Einer meiner Lehrer hat mal ganz, ganz früh zu mir gesagt, wo ich frustriert war wegen irgendeinem Problem, dann sagte er, wenn du ein anständiger Lehrer sein willst, musst du alle Probleme auch mal gehabt haben. Weil wenn du sie nicht hast, hast du kein Mitgefühl, du verstehst überhaupt nicht, wovon die Leute reden. Dann, weil in solch einen Fällen würde ich dann sagen, ja, meditiere halt ein bisschen mehr, das wird dann schon wieder besser werden. Das ist aber, es gibt einen Punkt, wo du auch kaum mehr in die Meditation kommst, wo du versuchst, dich zwingst zu meditieren und das, was dir leicht fällt, in die Stille zu gehen, ist plötzlich nicht mehr da. Und es ist extrem irritierend. Es ist wie wenn du verlernt hast, mit Messer und Gabel zu essen, wo du sagst, ich weiß doch, wie man eine Gabel benutzt, und plötzlich stichst du dir ins Gesicht damit. So ungefähr ist es.
Das klingt ein bisschen unangenehm. Aber so wie ich dich reden höre und du hier vor mir sitzt, bist du ja doch gut wieder da rausgekommen. Wie hast du denn die Kurve gekriegt? Also ich meine, ich verstehe, wie das so ist, wenn man da unten im Keller angekommen ist, aber wie findet man dann die Treppe nach oben?
Ich glaube, das ist ja individuell verschieden, auch in welcher Lebensphase man sich befindet. Ich glaube, die Wechseljahre sind ja dazu da, die haben Männer übrigens auch, die sind ja dazu da.
Das beruhigt mich sehr.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die das beruhigt haben. Ihr habt es auch. Bei Frauen ist es, glaube ich, deswegen intensiver, weil unsere Herausforderung ist ja, dass wir die Sorge und die Wichtigkeit der Familie oder um das, um was wir uns gekümmert haben, selbst wenn wir keine eigene Familie haben, in Anführungszeichen, haben wir ja Familie. Ich habe viele Freunde, die haben keine eigenen Kinder, aber die kümmern sich um alle anderen Kinder, die da in der Umgebung sind. Also das ist ja die Phase, wo man sich von der Sorge um andere, um die Sorge, in Anführungszeichen, um das selbst kümmert. Also du wechselst von der Mutterrolle, von der Rolle, die nährt, in die Rolle des, was mache ich eigentlich hier? Was will ich eigentlich jetzt mit dem Rest unseres Lebens? Und wir haben natürlich auch noch als Generation jetzt hier eine Saison dazu gewonnen. Früher, also unsere Großeltern, nach den Wechseljahren war nichts mehr. Da warst du eine alte Frau und bist relativ schnell gestorben. Jetzt haben wir nochmal 25 Jahre, 30 Jahre in relativer Attraktivität und Aktivität, die wir nutzen können. Aber unser DNA ist noch nicht nachgekommen. Wir hängen da noch ein bisschen fest mit diesen alten Rollen. Und dadurch, dass das bei mir war, da muss man sich einfach auch eben umschauen, was für einen persönlich wichtig ist oder was jemand persönlich braucht. Und das ist die Herausforderung. Bei mir war es, um auf deine Frage zurückzukommen, zum Teil das Verständnis, dass ich mir Hormone zuführe, bioidentische, auch mehr Sonne brauche, mehr Vitamin D, das sind alles Sachen, die man dann über sich herausfindet, und auch persönliche Entscheidungen trifft. Was will ich noch, was will ich nicht? Was brauche ich nicht? Wie will ich eigentlich leben?
Für dich selbst.
Für dich selbst. Und wenn du diese beiden Sachen, also den Körper, du weißt ja, ich bin ja groß, Body Blessing ist ja für mich wahnsinnig wichtig, sich um den Körper zu kümmern, das sich anschaut, was braucht mein Körper, und dann anschaut, was brauche ich als Persönlichkeit, ich als Seele, was wird von mir jetzt verlangt. Und das zusammenzukriegen, das ist auch der Grund, warum wir es haben, um dann in diese neue Saison anders einzusteigen. Und nicht schon aufzugeben. Es gibt ja auch Frauen, die sind nach den Wechseljahren, die bleiben dort hängen und haben aufgegeben, haben ihr Leben aufgegeben. Da geht es dann nur noch um, ja, jetzt gehe ich in Rente und dann bin ich auf dem Land und dann habe ich meine Enkelkinder und dann sterbe ich. Und das ist natürlich eine Wahl, aber man kann es ja auch anders wählen.
Du sprichst jetzt ja von Lebenszyklen. Also ja. Du sagst, du bist jetzt von dem einen Zyklus in den anderen eingetreten, dazwischen gibt es eine Übergangsphase. Und das orientiert sich daran, was du gerade so den Lebensplan, das Lebensthema genannt hast.
Ich glaube, in den Wechseljahren kommen diese Lebensthemen wieder hoch, die wir in unserer Kindheit aufgesammelt haben und erlebt haben. Also zum Beispiel, jeder von uns hat ja Erlebnisse in der Kindheit gehabt, die uns geprägt haben. Zum Beispiel das Erlebnis, dass du nicht geliebt wirst, oder das Erlebnis, dass du verlassen wirst, oder das Erlebnis, dass du nicht wichtig bist, oder das Erlebnis, dass keiner auf dich hört, oder was immer. So viele Menschen gibt es, so viele Erlebnisse gibt es. Und diese Erlebnisse kommen ja immer wieder hoch und zeigen sich in Situationen. Und die kommen in den Wechseljahren nochmal ganz stark hoch. Die wollen nochmal ganz genau angeschaut werden. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Die kannst du jetzt unter den Teppich kehren, wie du sie vielleicht schon 30 Jahre vorher unter den Teppich gekehrt hast. Da bleiben sie dann auch liegen, stinken zwar ein bisschen, was unser Leben beeinflusst, aber wir klopfen sie dann runter, dann kommen sie noch mal ganz massiv hoch, kurz bevor wir sterben. Oder man sagt, ah, da sind sie wieder. Ich kenne sie ja schon, einige davon. Ich weiß ja, wie sie funktionieren. Und jetzt schaue ich sie mir noch mal an, ob ich damit nicht noch mal eine Erleichterung mir verschaffen kann davon, sie wirklich besser zu verstehen, sie wirklich nachhaltiger zu begreifen. Weil ich glaube, auflösen kannst du sie nicht. Ich glaube, all diese Vorschläge von, und ich habe mit vielen Freunden gesprochen, die auch sehr viel älter sind als ich bin ja jetzt 55, die sehr viel älter sind als ich, die da schon durch sind. Und ich glaube, es ist eine Illusion, die wir hoffen, dass wir damit dann nicht, dass wir es irgendwann mal auflösen. Es ist immer da, aber ob es unser Leben stärker oder schwächer beeinflusst, ob wir es aus der Distanz betrachten können oder richtig reinsinken jedes Mal. Das hat das mit dem Wach zu tun, wo wir am Anfang drüber sprachen. Je wacher ich bin, desto weniger beeinflussen diese Themen mein Leben. Und desto klarer kann ich sagen, ah, da bist du ja schon wieder. Ach ja, ich weiß, jetzt fühle ich mich gerade schon mal wieder nicht anerkannt. Ah ja, das habe ich jetzt schon seit, weiß Gott, wie vielen Jahren. Du schon wieder.
Würdest du sagen, dass wir so in unseren unterschiedlichen Lebenszyklen auch unterschiedliche Arten haben, zu unserer Wachheit zu finden, dass wir immer so wieder einen neuen Anlauf nehmen, sozusagen mit jedem Zyklus? Oder erreichen wir mal so einen Zustand von Bewusstheit, wo du sagen würdest, da kannst du nicht mehr drunter zurückfallen?
Also ich glaube, da es gibt einen Zustand, wo du nicht mehr drunter fallen kannst. Also selbst in der dunklen Nacht der Seele, die ist nicht mehr so dunkel, wie sie früher war. Also du beobachtest dich, du hast fast, selbst in diesen Trauerzeiten, wo du weinst, und ich hatte viel Trauerzeiten, ohne Grund, wie ich empfand. Also ich war nicht krank, meine Familie ist gesund, meine Liebsten geht's gut, aber ich weinte aus eben natürlich, weil wir mittlerweile natürlich wissen, was Hormone mit einem machen können. Und dadurch war ich auch so, zum Teil streng mit mir. Also was weinst du denn jetzt? Stell dich doch nicht so an. Was hast du denn? Also das ist dann noch eine schwierige Phase. Aber auf der anderen Seite habe ich immer ja meinen Beobachter bei mir. Also ich, Sabrina, schaue mir das an und denke mir, das ist aber jetzt ein interessanter Zustand. Den hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Bin ich ja gespannt, wie wir da wieder rauskommen. Und das gibt dir dieses Gefühl von, ich kann nicht tiefer fallen. Es gibt so diesen schönen Satz, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Es ist ein ganz, oder in die Hand der Engel, ich weiß es gar nicht. Irgend sowas fand ich sehr schön, hat irgendjemand mal gesagt. Aber ich glaube, das hat auch was mit dem eigenen Bewusstsein zu tun. Ich kann nicht tiefer fallen als mein eigenes Bewusstsein. Meine eigene Wachheit in dem Moment. Ich kann zwar die ganzen Schmerzen da haben damit, aber verlieren tue ich mich nicht. Weißt du, was ich meine?
Und du würdest sagen, du findest dich in deinem Lebensthema.
Ich glaube, das Lebensthema kommt da noch mal hoch, weil unsere Seele bringt uns ja immer wieder diese Lebensthemen her. Die können wir ja nicht ignorieren. Also dieser Teppich, unter dem dieses Lebensthema liegt, der stinkt dann einfach irgendwann mal, oder du fällst drüber, aber irgendwie zeigt sich das Lebensthema. Und deshalb, das wollen wir ja auch. Am Ende unseres Lebens möchte ich meine Lebensthemen angeschaut haben. möchte ich zurückblicken auf ein erfülltes Leben und möchte zurückblicken auf ein Abenteuer. Und ein Abenteuer hat Abenteuer. Ein Abenteuer ist nicht nur mit einem Caipirinha in der Hand am Strand zu liegen und jemanden beim Surfen zuzuschauen. Das ist nett, das ist Urlaub. Aber das Leben an sich ist anstrengend. Und das ist Abenteuer. Und da passieren Sachen. Und ich glaube, viel in der, gerade in der spirituellen Szene, wie es müsste alles wunderbar sein und ich dürfte keine Probleme haben und alles ist im Flow, das ist illusorisch. Dann hätte man nicht hier sein müssen, dann hätte man zu Hause bleiben können. Hier ist es anstrengend. Hier ist Abenteuer und hier muss man durch. Und zum Älterwerden, in der Phase, in der ich jetzt bin, da musst du auch durch, außer du bringst dich um oder stirbst vorher. Aber ansonsten musst du da durch. Die Frage ist, wie gehst du da durch?
Das ist wahrscheinlich tatsächlich die große Frage. Aber so wie du jetzt sprichst, kommt mir natürlich so ein bisschen in den Sinn, dass für viele das Leben ja eher verbunden ist in diesem Wechsel zwischen Urlaub, wie du so schön sagst, und Arbeit. Ist es vielleicht auch ein bisschen unser Problem, dass wir unser Leben nicht als Abenteuer begreifen, sondern als Arbeit und dann erschöpft sind und sagen, jetzt brauche ich ein bisschen Erholung, damit ich wieder arbeiten kann?
Ja, und wir wissen es ja selber, gerade in den Erholungsphasen, wenn ich mit meiner Familie in Urlaub fahre und da hat es aber vorher schon das ganze Jahr gekracht, dann kann ich darauf warten, dass es im Urlaub kracht.
Ja, da geht es erst richtig los.
Da geht es erst richtig los, weil das geht gar nicht. Ich kann das nicht trennen. Und ich glaube nur, manchmal haben wir bestimmte Vorstellungen, wie das Leben zu sein hat oder wie wir glauben, entwickelte oder spirituelle Leute ihr Leben leben, nämlich also, kein Problem, alles ist schön. Das stimmt eben nicht. Jeder spirituelle Lehrer, wie jeder Mensch, hat seine Herausforderung. Und wie man damit umgeht, hängt von unserer Persönlichkeit und unserem Willen ab, das anzuschauen. Und es gibt eben nicht, ich meine, das wissen wir irgendwie alle, es gibt eben nicht eine Sache, die das alles richtet. Weißt du, wie... Es kommen ja immer wieder alle, das weißt du als Verleger sehr viel besser als ich, alle 2-3 Jahre kommt irgendein Thema hoch. Also sei es jetzt das
Gesetz der Resonanz. Da kann man sich irgendwie drauf verlassen. Es kommt immer das, weil das ist wie so ein Scheinwerfer, der wandert weiter. Manchmal hat er sich auch im Kreis gedreht, dann kommt er wieder, beleuchtet er wieder das, was wir vor 20 Jahren hatten. Aber natürlich wandert er immer weiter und dann findet er wieder einen neuen Fokus.
Genau. Und das Problem ist, warum er weiter wandert, ist, weil es eben keine eine Sache gibt, die das richtet. Ich kann nicht nur das Gesetz der Resonanz anwenden und dann stimmt alles in meinem Leben. Ich kann nicht nur mir was wünschen und dann stimmt alles in meinem Leben. Ich kann nicht nur zu einem Astrologen gehen und dann stimmt alles in meinem Leben.
Das Nein, ich kann auch nicht so. Nur einfach alle Menschen lieb haben. Das ist zwar auch schön, aber das löst manche Probleme schlichtweg nicht.
Nein. Und vor allen Dingen ist es ein Problem, wenn ich lernen muss, mich durchzusetzen. Ist das alle Menschen lieb haben, bringt mich nicht weiter, weil das habe ich ja schon vorher gemacht. Das hat mich ja in die Situation gebracht, dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe und unzufrieden bin und denke mir, ich helfe doch so vielen Leuten, wieso bin ich denn eigentlich nicht glücklich? Das passiert so vielen Menschen, die sich den Wunsch haben, andere zu unterstützen. Aber dazu musst du stabil sein. Und wenn du nicht stabil bist und wenn du erschöpft bist, dann kannst du niemandem helfen. Und viele Menschen sind erschöpft vom Helfen und trauen sich nicht, die Pause zu machen und zu sagen, hey Freund, ich muss mich mal um mich kümmern, weil ich bin gerade erschöpft, ich kann keine große Hilfe sein. Sondern die machen es dann trotzdem weiter. Und dann beginnt Burnout, Anstrengung, Krankheit. Und dann ist es eben halt schwieriger.
Also nach dem, was du mir jetzt alles erzählst, kann ich mich der Frage gar nicht entziehen, dich zu fragen, wirst du denn über diese Erfahrung irgendwann auch mal ein Buch schreiben? Weil ich weiß, dass deine Bücher eigentlich immer aus deinen eigenen Erfahrungen hervorgegangen sind und eben nicht so dem Scheinwerfer der Themen folgen.
Nee, das habe ich. Also ich folge meinem eigenen Scheinwerfer, sondern es ist für mich immer so, dass wenn mich etwas interessiert, dann schreibe ich drüber, weil ich das spannend finde. Ich habe angefangen in dieser Phase, ja, der mich selbst nicht wiedererkennen, das ist es ja auch, was sowas ausmacht, ein Fall oder eine dunkle Nacht der Seele oder eben Wechseljahre, da kommt man zum Punkt, wo man sich nicht wiedererkennt. Das, was man von sich kennt, ist nicht mehr da. Lebenskraft, Freude, Lebenslust, Begeisterung, etwas fertig zu machen, ist plötzlich nicht mehr da. Du schaffst nicht mehr, Sachen fertig zu machen. Und dann war ich so verzweifelt in dem Moment, dass ich einfach anfing zu schreiben, nur für mich eigentlich, weil ich weiß, Schreiben hilft und man schreibt was auf. Und ich habe einfach angefangen, so Tagebuch zu führen über was heute war. Und in dem Moment, wo man etwas aufschreibt, löst es sich von einem. Und dann habe ich aufgeschrieben. Und wie ich dann mehr aufschrieb, merkte ich, boah, das ist aber jetzt ein sehr intimes Buch. Aber ich merkte auch, dass es etwas ist, was anderen Frauen vielleicht in so einer Phase auch Unterstützung sein kann. Weil es mir immer hilft, wenn ich von anderen Leuten höre, denen es ähnlich geht. Das tröstet einen irgendwie, so nach dem Motto, Gott, ich bin jetzt nicht die Einzige.
Das tröstet mich auch, wenn ich sowas höre. Also nicht nur andere Frauen, weil natürlich kommt man durch solche Phasen.
Genau, und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das heißt jetzt Kein fliegender Wechsel. Weil es ist kein fliegender Wechsel. Es mag für ganz wenige unter uns ein fliegender Wechsel sein, von der jungen Frau zur alten Frau zu gehen. Da gibt es jetzt die Mittelfrau, in der ich mich aufhalte. Und das ist eben, hat seine bestimmten Herausforderungen. Und die sind Abenteuer.
Naja, da hat sich ja wirklich, du hast es vorhin schon angerissen, da hat sich ja auch sehr viel verändert. Und ich meine, ich bin gerade selber 60 geworden. Damit wärst du ja noch in der Generation meiner Eltern jemand gewesen, der jetzt in Rente geht und ein alter Mensch ist.
Absolut. Und schau dich an.
Naja, ich sehe mich gerade nicht, aber du siehst mich an, aber ich fühle mich weder besonders alt, noch fühle ich mich in Verhältnis zu vor 10 Jahren in eine besonders Lebensphase eintreten, weil dieser Rentnergedanke ist irgendwie verschwunden. Inzwischen muss man ja damit rechnen, bis 68 zu arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Umgebung, die ich sehe, ja von Menschen in meinem Alter geprägt ist, die genauso aktiv sind. Also da ist niemand, der sich jetzt zurücknimmt und sagt, naja, ich verschwinde jetzt nach Südspanien und führe da mein Rentnerdasein. Das war bei der Generation meiner Eltern sicher noch so, aber in unserer Generation ist das kein Lebensplan mehr.
Ich glaube, da möchte ich gerne zurückkommen, was du vorhin gesagt hast über Urlaub und Arbeit. Ich bin ja auch Bildhauerin oder auch als Autor, du hörst nicht mit 60 zu schreiben auf, du hörst nicht mit 65 zu schreiben auf. Du schreibst einfach oder du bist ein Bildhauer oder bist ein Maler oder wenn du dich um Menschen kümmerst, du wirst dich weiterhin um Menschen kümmern.
Ich kümmere mich gerade um einen Autor, der 80 ist und einen großartigen Roman geschrieben hat. Ich würde sagen, der ist in den letzten 20 Jahren jedes Jahr besser geworden.
Ja, genau, weil du natürlich auch dich entwickelst. Es gibt natürlich Berufe, die sind körperlich so anstrengend, dass du wechseln musst. Aber du kannst ja auch wechseln in etwas, was dir mehr Freude bringt. Und das ist, glaube ich, diese Idee, dass man arbeitet und Urlaub hat, arbeitet und in Rente geht, in den wohlverdienten Ruhestand. Ich möchte in keinen Ruhestand gehen, weil ich liebe es.
Und gerade noch in einen wohlverdienten. Ich meine, womit hätte man den verdient? Das ist ja fast
mit der ganzen Arbeit.
Eine Drohung sozusagen.
Ja, mit der ganzen Arbeit. Und ich verstehe es, wie gesagt, für schwere körperliche Arbeit oder du bist im Schichtdienst. Oder ich glaube, wenn du aus dem Schichtdienst kommst, dann musst du erst mal 3 Jahre lang ausschlafen, bevor du überhaupt wieder in irgendeinem Normalzustand gehen kannst. Also ich glaube, jedes Leben ist unterschiedlich. Das muss man sich schon anschauen. Aber trotzdem glaube ich, dass jedes Leben, egal wie alt, und du wirst ja auch älter und bleibst aktiver, im Hirn auch, je aktiver du bist im Leben und eben nicht in eine dich zurückziehst und eben nicht mit dem Leben abschließt. Das ist schon auch eine Wahl, das kannst du schon machen, das ist auch okay. Ist auch nichts Schlechtes dabei, wenn ich sage, ich möchte aber die letzten 10 Jahre auf einer Wiese liegen und Schafen zuschauen. Wunderbar, da ist nichts Schlechtes dabei. Aber das bewusste Wissen, warum tue ich das und warum möchte ich das? Das ist der Unterschied.
Ja, du wissen wir alle, dass wir nicht unsterblich sind. Trotzdem ist ja auch heute die Definition, was die letzten 10 Jahre sind, nur noch sehr schwer vorstellbar. Weil früher war ein Mensch, der 70 erreicht hatte, sehr alt und konnte sich wirklich sagen, das sind meine letzten 10 Jahre. Heute machen sich Leute mit 70 Gedanken darüber, ob sie mit 18 Herzschrittmacher brauchen und wann sie sich die neue Hüfte operieren lassen. Ja. Also auch mit 70 sind wir ja, wir erleben ja eigentlich heute eben, wie du sagst, ein neues Lebensdrittel. Wir hatten vorher Absolut. Zwei Lebenshälften, die aktive, und dann hatten wir noch so eine Nachphase. Und jetzt sind wir ja in einer Zeit, die, wie immer das individuelle Leben verläuft, uns doch von der Gesellschaft suggeriert, wir haben eigentlich drei Lebensphasen. So mit 60 beginnt dann nochmal ein ganz neuer Zyklus. Und da beginnt ja auch, und zumindest sagen das einige spirituelle Lehrer, auch nochmal ein Zyklus, in dem du eigentlich deine früheren Lebensphasen, so ähnlich wie du das gesagt hast, nochmal durchläufst, nämlich die, die nicht aufgearbeitet sind. Ich meine, wie kommt man in dieses Lebensthema gut rein? Hast du irgendwie einen Vorschlag, wenn ich jetzt hier sitze und sage, es wird jetzt langsam doch wieder Zeit, dass ich mich mit meinem Lebensthema beschäftige. Wie finde ich das?
Also das Lebensthema ist ja relativ offensichtlich, nur manchmal nicht für uns.
Ja, eben. Also ich glaube, ich hätte, also die einfachste Möglichkeit für mich wäre, meine Freunde zu fragen, von denen einige doch sehr achtsam sind und mich durchaus liebevoll kritisch begleiten. Wenn ich die alle fragen würde, würde ich wahrscheinlich sehr schnell auf was kommen. Aber wenn ich so da sitze und die sind nun alle im Urlaub.
Verstehe. Also ich glaube, A, gibt es nicht nur ein Lebensthema. Darüber muss man sich im Klaren sein. Die Sachen, die immer wieder hochkommen, sind meine Lebensthemen. Also wenn immer wieder hochkommt, dass ich in einer Beziehung mich aufgebe und dann eigentlich mehr mache, was mein Partner macht und in sein Leben mehr reingehe, dann ist das ein Lebensthema von mir, dass ich mich selber in meinem Bereich verliere, weil ich glaube, man müsste das so tun. Ein anderes Lebensthema kann sein, dass man sich aufarbeitet für andere. Ein anderes Lebensthema kann sein, dass man nicht Nein sagen kann. Also ein anderes Lebensthema kann sein, dass man eigentlich sich nicht etwas gönnt, dass man alles immer, nein, ich brauche doch das nicht und nein, hauptsächlich die anderen haben was. Ein anderes Lebensthema kann auch sein, dass man sich zerfleischt, über sich zu viel Sorgen macht. Das ist ja so eine Mischung. Natürlich gibt es, wenn man viel Nachrichten sieht und sich interessiert für uns als Menschheit, Momente, wo man in Schmerzen vergehen könnte und sagen könnte, wie können wir das unseren Tieren, unserer Erde, unseren Mitmenschen antun? Und dann gibt es aber auch Momente, wo man sehen muss, dass der Nachbar nett ist und dass die Verkäuferin höflich ist und dass da jemand gerade jemand über die Straße bringt. Die meisten Leute, die wir treffen, sind nett. Also es gibt doch mal gelegentlich einen Deppen dazwischen, aber die meisten Leute sind eigentlich ziemlich nett.
Und für mich, also mir geht es immer so, wenn ich gut drauf bin, treffe ich nur nette
Leute. Ja, das stimmt natürlich. Und ich glaube, das hat damit auch was zu tun, dass wir uns klar werden, was ist denn unser Lebensthema. Und ich schlage immer vor, das in einem Satz zu benennen. Und das ist gar nicht so einfach. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen, also ich kann so verschiedene Sätze benutzen, zum Beispiel, also ich fühle mich, als ob ich keine Luft bekomme oder meine Arbeit erstickt mich und bei mir zu Hause ist immer so viel Trubel und ich habe überhaupt keine Ruhe mehr und ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Und ich kriege zu viel aufgebürdet, ich habe keine Ahnung, wo ich zuerst anfangen soll. Das ist da so eine Litanei, weißt du, das kennen wir ja alle. Die erzählt man dann der Freundin oder irgendjemand. Und dann, wenn aber jemand sagt, okay, was ist denn jetzt dieser eine Satz? Und wenn man das alles zusammennimmt, was ich vorher gesagt habe, wäre der Satz wahrscheinlich sowas Ähnliches wie, ich brauche mehr Freiraum in meinem Leben. Und dann habe ich so einen Satz. Und den lasse ich einfach mal liegen, den schreibe ich mir auf. Und mit dem sitze ich ein bisschen. Und mit dem spreche ich mit Freunden drüber, mit meinem Liebsten, mit meinen Kindern, wenn die schon das verstehen, also älter sind natürlich, weil wir wollen unseren Kindern ja nicht unsere Probleme aufladen. Aber wenn sie erwachsen sind, haben sie oft ein sehr viel besseres Gefühl, was unsere Eltern brauchen, was wir als Eltern brauchen. Und dann sitze ich damit, meditiere damit, schauen wir das mal an und dann überlege ich mir, wo kriege ich meinen Freiraum? Was muss ich machen, um einen Freiraum zu kriegen? Das ist so ein Erforschen. Das ist nicht ein, das ist jetzt so und ich weiß das sofort. Zum Beispiel wollte mein Liebster will aufs Land ziehen. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, ziehen wir aufs Land. Und dann waren wir jetzt seit letztem Frühjahr haben wir uns Sachen auf dem Land angeschaut. Und jetzt mal, wenn es etwas gab, was in Frage kam, stand ich davor und dachte mir, was will ich hier? Und dann, der Witz dabei war immer, dass ich sagte, wo ist der nächste Flughafen? Wo er zu mir sagt, wieso brauchst du einen Flughafen? Sag ich, ich brauche einen Flughafen. Weil ich brauche einen Flughafen. Es hilft nichts. In meinem Leben brauche ich einen Flughafen. Und ich will nicht 2 Stunden irgendwo hinfahren müssen, um den nächsten Flughafen zu erwischen. Das passt nicht in mein Leben. In sein Leben passt das wunderbar. Und dann haben wir festgestellt, nachdem wir da durch sind, dass er eigentlich lieber aufs Land will und ich eigentlich lieber in der Stadt bleibe. Aber wir wollen uns gerne besuchen. Und sich das zu erlauben in einer Beziehung und einer Partnerschaft, dass jeder kriegt, was er will. Und nicht ich jetzt sage, okay, dann ziehe ich halt aufs Land, das wird schon irgendwie gehen. Oder er sagt, nee, dann bleibe ich halt in der Stadt, das wird schon irgendwie gehen. Das ist das Problem. Und dafür kommen diese Lebensthemen hoch, um zu wachsen, um zu erkennen, es gibt andere Arten von Miteinander, als die, die noch unsere Eltern und Großeltern hatten. Wir können uns anders entscheiden. Miteinander.
Also das Lebensthema ist das, was wir uns vorgenommen haben, in unserem Leben zu manifestieren. Wenn ich jetzt sage, ich brauche einen gewissen Freiraum, dann bin ich auch hier, um diesen Freiraum zu realisieren.
Ja, das stimmt. Allerdings glaube ich auch, dass es bestimmte Lebensthemen gibt, mit der du gekommen bist als Seele. Also du kommst rein und sagst, okay, in diesem Leben will ich verstehen, zum Beispiel in diesem Leben, manche Leute wollen berühmt werden. Also die ganzen Sendungen im Fernsehen sind ja alle, ich will berühmt werden.
Es scheint genug Bewerber zu geben.
Es scheint genug Bewerber. Und es gibt Menschen, die kommen rein und sagen, ich will mal wissen, wie das ist, berühmt zu werden. Und die wollen das dann auch werden. Die waren vielleicht im Leben davor, die hat man vielleicht nicht gesehen. Die wurden niedergetrampelt, die wurden nicht zur Kenntnis genommen. Und dann haben sie am Schluss des letzten Lebens sich gesagt, boah, das möchte ich jetzt gerne mal sehen, wie es andersrum ist. Und kommen mit diesem ganz starken Gefühl, dass ich will jetzt aber berühmt werden, rein. Und das ist auch ein Lebensthema, ob du das jetzt in der Kindheit erlebt hast, Lebensthemen, dass deine Eltern dich verlassen haben zum Beispiel, oder ob du damit schon gekommen bist, sind trotzdem Lebensthemen. Und die ziehen sich durch bis zum Ende. Und weiter, wenn du es nicht aufgeräumt hast.
Sag mal, diese Zyklen, die du da hast, es gibt ja, sagen wir mal, die klassische indische Kultur hat ja so ein Bild, dass du, wenn du dann 50 bist oder 60, rede jetzt aus der Sicht des Mannes, deine Kinder gezeugt hast, deine Kinder großgezogen hast, deine Familie versorgt hast, die nächste Generation sozusagen, die Sorge für die Familie und die Existenz übernimmst, dass du dich dann für deine letzten 10 Jahre zurückziehst und zu einem spirituellen Lehrer gehst, also einen Meister suchst, von dem du dich spirituell unterrichten lässt. Das ist ja so ein richtiges Lebensbild, was in sich, wie ich finde, auch Sinn macht, also in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Rolle, die man in dieser Kultur übernehmen kann. Glaubst du, dass das kulturell determiniert ist, oder glaubst du, dass wir generell, wenn wir älter werden, einfach immer mehr, dass wir auch deshalb älter werden sozusagen, damit wir mehr Zeit finden, in unserer Kultur uns spirituellen Themen zu widmen?
Also man kann sich ja nur spirituellen Themen widmen oder überhaupt philosophischen Themen, wenn man keine Angst hat. Also sprich, ich lebe in einer Gesellschaft, in der ich relativ sicher bin, ich kann über die Straße gehen, ohne dass ich gleich in einem Weltkrieg lande. Ich bin versorgt. Wir wissen ja, wenn die Grundversorgung stimmt, dann kümmern sich Menschen um Kunst, um Kultur, um philosophische Themen. Stimmt die Grundversorgung nicht, dann bist du am Überleben und das ist dein einziges Interesse. Was du erzählt hast von den letzten 10 Jahren, wo du dir einen spirituellen Lehrer suchst, mein Vorschlag wäre, das schon etwas früher zu tun, weil dann hast du ein bisschen was vom Leben. Also ich bin sehr froh, dass ich mit Anfang 30 angefangen habe, mir ein paar Lehrer zu suchen, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht, Sabrina, so kann es nicht weitergehen. Bis dato war ich auch der Meinung, die anderen Leute waren an allem schuld und ich bin ja eigentlich ganz nett. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, Moment, vielleicht habe ich doch was damit zu tun, dass mein Leben so ist, wie es ist. Und ich glaube, dass das schon was damit zu tun hat, ob ich bereit bin, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Oder ob ich sage, naja, das ist halt jetzt so, oder mei, die Weltwirtschaft oder meine Familie, und das ist halt nun mal so. Oder ob ich sage, ich schaue mir mein Leben an und das, was ich mir erschaffen habe, habe ich mir erschaffen. So schaut mein Leben aus. Und wenn ich mich umschaue, Es war mal eine Sache, die hat ein junges Mädchen mich mal gefragt, die war 17 und sagte zu mir, ich habe furchtbare Freundinnen, sie sind alle grauenvoll, die sind alle, ich kann mich nicht auf sie verlassen und ich verstehe es überhaupt nicht. Und die hat sich also ganz ausgelassen. Dann habe ich zu ihr gesagt, zack, möchtest du es einfach nur loswerden oder möchtest du eine Antwort von mir? Und dann sagte sie, sie möchte eine Antwort von mir. Und dann sage ich, okay. Dann sage ich zu ihr, es klingt jetzt hart, aber du hast immer die Freunde, die du verdienst. Und dann hat sie mich angeschaut mit großen Augen und sagte, okay. Und zwei Tage später kam sie nochmal und hat gesagt, ich habe darüber nachgedacht und es stimmt, ich bin auch keine gute Freundin. Und ich lasse mich auch immer wieder darauf ein, auf dieses blöde Getue und ich werde das jetzt ändern. Und wenn du dir dein Leben anschaust und sagst, das habe ich mir erschaffen, das ist, und da geht es nicht darum, ob ich mir jetzt mein Haus und mein privates Flugzeug und meine Million auf der Bank erschaffen habe, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, fühle ich mich wohl in meinem Leben? Habe ich eine Aufgabe, die mich erfüllt? Habe ich Kreativität? Habe ich Freunde? Habe ich Wärme? Habe ich Nähe? Das habe ich mir erschaffen. Gefällt mir das? Und es gibt immer wieder Zeiten in meinem Leben, und das war jetzt eben auch gerade die letzte Phase, da war ich irritiert von dem, was ich mir erschaffen habe. Da gab es Irritationen in meinem Leben. Und dann musst du dir die anschauen und sagst, also, da bin ich jetzt wieder reingerutscht, weil ich mich gerne um andere Leute kümmere und da habe ich mich zu viel drum gekümmert und bin aus meinem Leben rausgerutscht. Und diese Irritationen zu erkennen und auch genau hinzuschauen und zu sagen, ah, ich wieder, das war's, schon wieder dasselbe gemacht. Und dann aufzuräumen. Und dem Moment, wo du aufräumst, das ist jetzt bei mir wieder so, das habe ich schon so oft erlebt, das ist erstaunlich. Manchmal denkt man, man lernt nichts dazu, aber man lernt dazu, das wird ja nicht mehr, es ist ja immer wieder auf ein anderes Niveau, dieses Lernen, du gehst ja immer wieder weiter. Und jetzt, wo ich angefangen habe, wieder aufzuräumen, es wieder in mein Leben zurückzukehren, jetzt plötzlich läuft es wieder, Sachen ergeben sich wieder, es gibt wieder eine Erleichterung, es gibt wieder einen Weg, es macht wieder zack, 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 zack. Und dann denke ich mir, ah, schon wieder, jetzt weiß ich's. Jetzt bin ich wieder mit meinem Boot, fahre ich jetzt wieder in meine Richtung und nicht in die Richtung von allen anderen.
Du hast vorhin von spirituellen Lehrern gesprochen. Ich habe jetzt in der Ankündigung gesehen, du kommst Ende Mai zum Engelkongress nach Basel mit einem Vortrag und du stellst selber Eldie Thompson vor. Ist das ein spiritueller Lehrer von dir? Wie würdest du ihn bezeichnen?
Also Eldie Thompson ist ein Seelenbruder von mir. Wir sind wahnsinnig eng. Ich habe ihn vor über 20 Jahren kennengelernt. Und wir sind uns sehr ähnlich in unserem Weg und wie wir gehen und was wir lernen wollen. Und wir, es ist wirklich, es ist ganz, ganz wahnsinnig toll und nahe. Und er channelt, er ist ein Medium, und channelt Solano. Und Solano ist mein Lehrer, schon seit vielen, vielen Jahren, unter anderem auch. Gila Gillette ist eine Frau, die Theo channelt, auch zu Gila Gillette. Und Theo habe ich ein enges Verhältnis. Ich bin mit Channel immer ein bisschen vorsichtig, weil vieles, was angeblich in Trance oder gechannelt wird, ist es nicht. Und ich habe eben mit den beiden 20 Jahre Erfahrung und weiß, wie sauber sie selber sind als Persönlichkeiten. Und Eldie hat zwei Bücher ja geschrieben. Einmal, was die Seele sieht und jetzt sein neues Seelenfülle, die in Amerika rauskam. Und es war mir wahnsinnig wichtig, dass die auf Deutsch erscheinen, weil ich viel auch über...
Die sind jetzt auf Deutsch erschienen.
Weil ich auch viel in meinen Büchern immer wieder darüber schreibe, was Solano sagt, oder über Eldie oder Gila Gillette spreche. Und das ist mir sehr wichtig gewesen. Und da bin ich sehr, sehr froh. Und deshalb bin ich noch froher, dass Eldie zum Engelkongress kommt, um ihn auch einem breiteren Publikum vorzustellen. Er ist wirklich ein großartiger Mann und ist ein... Das klingt immer so blöd, aber er ist wirklich sehr sauber und anständig.
Sehr
und
klar.
Sehr klar. Und das liegt mir immer sehr am Herzen, dass das, wenn ich etwas vermittle und ich empfehle etwas, möchte ich, dass das kann ich aus ganzem Herzen empfehlen. Und das empfehle ich wirklich aus ganzem Herzen.
Was zieht dich an Solano so an?
Die Weisheit, den Überblick. Das ist oft so, dass Ich habe ja, es gibt ja so Einzelsessions, die man haben kann, die hat man relativ selten, vielleicht einmal im Jahr. Und dann gibt es so Lebensfragen, die man ihm stellt. Es geht mir nicht darum, dass er mir sagt, was ich nächstes Jahr mache. Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, warum ich, meine Themen sind immer, warum ist mir das jetzt passiert? Was habe ich da nicht gesehen? Warum bin ich da reingerutscht? Wo habe ich da nicht aufgepasst? Ich gehe zu Solano, weil ich mich entwickeln will. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen deppert, aber ich möchte mich zu diesem Punkt entwickeln, wo ich mich entwickeln kann. Und das ist mein einziges, mein größtes Interesse. Das heißt nicht, dass ich mich um andere Leute nicht kümmere. Also du kennst mich ja ein bisschen, das mache ich schon. Aber ich glaube, du kannst nur dann wirklich Unterstützung sein, wenn du selber geradlinig bist und stabil stehst. Und es ist sehr spannend, sich wirklich kennenzulernen mit all seinen Herausforderungen und die auch wahrzunehmen. Und das finde ich, ist unsere Aufgabe auch hier, zu sehen, wer bin ich, warum mache ich, was ich tue. Und durch die Veränderung von jedem Einzelnen von uns verändern wir auch die Welt, weil wir uns anders bewegen, weil wir sorgfältiger sind, weil wir andere Sachen bemühen. Und das, glaube ich, passiert dann.
Du gehst also jetzt wieder in die Öffentlichkeit. Du warst ja einige Jahre nicht beim Engelkongress. Mhm.
Das heißt, ich war nirgendwo.
Du warst nirgendwo in deinem Keller.
Ja, auch gemütlich.
Auch gut. Ja, wenn man runtergeht, kann man auch wieder raufgehen. Sonst bleibt man eben an der Stelle. Ja.
Nee, es war auch für mich wirklich eine Frage, ob ich fertig bin mit überhaupt mit dem Leben. Das war eine ernsthafte Frage, ob ich jetzt fertig bin. Und ob ich auch fertig bin mit meinem Lernen und meinem Vortragen und meinem Mitteilen und Teilen und Austauschen. Und das war eine große Frage für mich. Und die war mir nicht klar, wie die Antwort ist. Ich dachte mir, dass ich eigentlich aufhöre. Also nicht sterbe, aber aufhöre. Und deshalb war es für mich so ein bisschen eine Überraschung, wie ich gemerkt habe, nee, es ist noch nicht so weit. Es ist noch nicht, weil es kommen so viele junge Leute nach, die auch so begeistert sind. Und ich wollte einfach, dachte ich, vielleicht muss ich Platz machen für die anderen, die nachkommen. Und das war eigentlich, ich dachte mir, das ist so. Und jetzt plötzlich merkte ich, nee, es macht mir Spaß. Ich war bei der Daniela Hutter, hatte mich eingeladen zu ihrem wirklich Frau-Kongress, ob ich nicht da sprechen möchte. Und ich hatte lange nicht gesprochen und sage ich, du, ich weiß nicht, ich schau mal. Das war für mich so ein Test, macht es mir Spaß, freue ich mich drauf, gibt es da einen Austausch. Und es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und es war so ein schöner Austausch dort auch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, siehst du, war noch nicht vorbei. Aber das muss man ausprobieren. Ich glaube, weißt du, es gibt, das kennst du selber, es gibt viele Leute, jetzt nicht von dir, aber von anderen, es gibt viele Leute, die machen weiter, weil sie sich verpflichtet fühlen. Und du kannst nichts wirklich herschenken, wenn du es aus einer Verpflichtung machst, egal welcher, ob du sagst, ich kann es mir nicht leisten oder das was wir sonst
ein
machen.
Ein Geschenk ist nichts, was aus einer Verpflichtung kommt.
Nee, genau. Und du kannst nur etwas hergeben und mitteilen, wenn du es gerne tust. Und wenn du es nicht gerne tust und so tust, als ob du es gerne tust, ist dann noch schlimmer. Also, das muss schon Spaß machen.
Naja, und wie ich als Verleger immer sage, niemand schreibt deshalb ein gutes Buch, weil er einen Vertrag hat. Entweder steckt ein gutes Buch drin oder es steckt keins drin.
Ja, absolut. Genau.
Ich freue mich, dass du wieder schreibst. Ich bin sehr gespannt.
Dankeschön.
Ich freue mich natürlich auf deinen Auftritt beim Engelkongress in Basel und L.D. Thompson kennenzulernen, den ich noch nicht erlebt habe, den ich mir auf jeden Fall anhören werde.
Du wirst begeistert sein.
Bin sehr gespannt und werde mich auch klar dazu äußern, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank für das Gespräch, Sabrina. War schön, wieder über deine neuen Projekte zu reden.
Genau.
Du bist online wieder aktiv und erreichbar.
Ich bin online wieder aktiver. Ich werde jetzt auch im Herbst so ein Halbjahrestraining anbieten. Zum ersten Mal, dass ich sowas mache. Ich möchte gerne eine Handvoll Leute, es gibt nur für 10 Leute, das auch unterstützen, diese Entwicklungsphasen unterstützen. Und es gibt so ein paar neue Sachen. Ich mache zum ersten Mal in meinem Leben, gebe ich Skype-Coachings. Was ganz spannend ist, weil man das von überall in der Welt machen kann. Und das ist nur nicht so viele, nur ein paar. weil es eben halt auch eine Zeitfrage ist, immer mal wieder. Aber ich mag den Austausch mit Menschen. Ich merke immer wieder, weißt du, dass so eine, jeder Sportler hat Trainer. Weißt du, das finden wir das völlig normal. Und im spirituellen Leben brauchst du eben auch ab und zu mal eine Trainingssession, wie ich sie habe mit meinen Lehrern. Und das ist wichtig, einfach um einen klaren Blick drauf zu kriegen. Und das finde ich spannend, das zu tun. Weil wir sind alle miteinander, lernen wir. Und voneinander lernen wir. Und es ist doch schön, dass man die Möglichkeit hat, das miteinander zu tun.
Schön. Ich freue mich, wenn du vielleicht beim nächsten World Summit von deinen Erfahrungen berichtest.
Mache ich gern.
Bis bald. Dankeschön.
Bis bald, Michael.
Danke, dass Sie beim ersten Hay House Family World Summit mitmachen. Wir hoffen, dass Sie aus diesem Gespräch neue Impulse für Ihr Leben mitnehmen können.